ARD.
Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben. Heute.
Also ich bin wach geworden, hatte erstmal wie so eine Tunnelvision und so ein ganz komisches Fiepen auf dem Ohr. Und ich konnte gar nicht mehr klar denken. Das waren wie so Instinkte eher. Und ich konnte auch ganz schlecht atmen. Also ich habe fast gar keine Luft bekommen. Und ich habe auch Angst gehabt, weil ich die ganze Zeit Geräusche gehört habe. Und ich wusste einfach nicht, wo die herkommen. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass ich diese Geräusche mache. Und das ist auch immer noch krass, wenn ich halt drüber nachdenke. Sorry.
Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben mit Martin Liss.
Luca ist jung und abenteuerlustig. Die Studentin fährt auf eine Tauchreise nach Asien. Doch das Highlight der ganzen Tour wird zu einem Albtraum, der nicht enden will. In dieser Folge unseres Podcasts erzählt Luca mir ihre Geschichte. Diese könnt ihr wie alle Folgen von Schicksal in der ARD Audiothek finden.
Ja, es ist eigentlich eine lange Geschichte, weil das sind mehrere Schicksale aneinander eigentlich, die passiert sind, die auch relativ unglaubwürdig erscheinen, wenn man die manchen Leuten so erzählt. Also ich war 2019 in Indonesien und war dort zum Tauchen, weil ich auch Tauchlehrerin bin. Und nach dieser Tauchreise wurde mir ein Helikopterflug geschenkt. Und ich habe tatsächlich gesagt, irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir abstürzen. Und dann meinten alle, ach du mit deinen Hirngespinsten. Und ja, im Endeffekt war es dann tatsächlich so. Wir hatten einen richtig tollen Flug. Wir konnten die Riffe von oben sehen, wo wir vorher tauchen waren. Und ja, es waren vielleicht 5 oder 10 Minuten. Wir waren vorher noch über dem Wasser und dann sind wir halt bei Lombok gewesen. Das ist eine kleine Insel. Und dann hat es auf einmal angefangen zu piepsen. Durch das Headset kam die ganze Zeit Emergency, Emergency. Und auf einmal ging der Hubschrauber halt nach unten und der Motor ist ausgefallen. Und es haben halt alle geschrien. Und bei mir war das ganz anders, weil ich bin total ruhig geworden. Also wo ich gemerkt habe, wir rasen in einem Affenzahn auf den Boden zu, da habe ich einfach gemerkt und kurz nachgedacht, so okay, du kannst jetzt nichts mehr machen, du musst das jetzt einfach akzeptieren. Ich war so richtig so, okay, krass, so geht's jetzt zu Ende, aber bis hierhin war es ja echt schön. Und dann sind wir abgestürzt. Ich war dann auch erstmal bewusstlos und konnte mich dann auch ja erstmal nicht an den Absturz erinnern. Also ich bin wach geworden, hatte erstmal wie so eine Tunnelvision und so ein ganz komisches Fiepen auf dem Ohr und ich konnte gar nicht mehr klar denken. Das waren wie so Instinkte eher und ich konnte auch ganz schlecht atmen, also ich habe fast gar keine Luft bekommen und ich habe auch Angst gehabt, weil ich die ganze Zeit Geräusche gehört habe und ich wusste einfach nicht, wo die herkommen. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass ich diese Geräusche mache. Und das ist auch immer noch krass, wenn ich halt drüber nachdenke. Sorry.
Alles gut. Ich gerne einen Moment.
Also, das ist auch immer ganz schwierig, das irgendwie zu erklären. Ich habe auch ganz oft meiner Familie irgendwie erklärt, so wie sich das angefühlt hat. Aber letztendlich kann das, glaube ich, gar keiner so richtig nachvollziehen, wenn man das nicht erlebt hat. Ich konnte mich auch nicht bewegen, ich konnte mich auch nicht abschnallen. Ich konnte gar nichts mehr. Ich war einfach nur in diesem Gurt gefangen. Und ich habe irgendwann die Stimme von meinem Freund gehört. Und wir sprechen immer auf Englisch miteinander. Und er hat immer nur gerufen, "We need to get out of here, this is gonna explode." Also wir müssen hier raus, das explodiert gleich. Und ich konnte einfach nichts machen, ich konnte mich nicht bewegen. Carlos ist mein Freund, hat sich irgendwie aus diesem Anschnallgurt befreit und hat mich aus diesem Hubschrauberwrack rausgezogen. Ich weiß wirklich nicht bis heute, wie er das geschafft hat, weil er hatte selber den Rücken gebrochen. Der ist auch danach selber zusammengesackt auf dem Boden und hat gemerkt, oh, hier stimmt aber was nicht. Aber ich glaube, der war einfach so voller Adrenalin, dass der das noch hinbekommen hat, dass er mich da rausgezogen hat. Und das rechne ich ihm auch hoch an. Und wir lagen dann bis zu 2 Stunden noch in diesem Reisfeld, bevor überhaupt wirklich Hilfe kam. Und das Schlimme war halt, es gab ganz viele Leute, die dann halt geguckt haben, gegafft haben. Natürlich wollten auch viele helfen, was aber nicht unbedingt ja positiv war, weil viele einen einfach aufziehen wollten. Und wenn man halt den Rücken mehrfach gebrochen hat, ist das nicht die beste Vorangehensweise oder Herangehensweise. Ja, und was halt auch dann passiert ist, wir wurden halt die ganze Zeit gefilmt. Also da sind Sachen ins Internet gestellt worden, die halt sehr intim auch waren. Dann sind wir auch noch beklaut worden. Das war halt auch echt schlimm. Du liegst da, du kannst dich nicht bewegen. Du hast die schlimmsten Schmerzen deines Lebens und die Leute steigen einfach über dich und greifen sich alles, was sie irgendwie in die Hände bekommen. Das war schon echt auch traumatisch. Mein Freund lag neben mir und hat immer nur mich gefragt, ob ich die Beine bewegen kann, ob ich okay bin. Aber ich habe ihm auch gar nicht geantwortet, weil es nicht ging, weil ich in dem Moment nur damit beschäftigt war, zu atmen und das irgendwie durchzuhalten. Irgendwann kamen dann Leute mit so einem orangenen Stretcher an. Und wie die mich da genau auf diese Trage gebracht haben, da kann ich mich auch nicht mehr dran erinnern. Ich weiß nicht, ob ich da auch wieder das Bewusstsein verloren habe. Auf jeden Fall weiß ich nur, wie ich dann abtransportiert wurde. Dann bin ich zum Flughafen gebracht worden und von da ging es dann in so einen Ambulanzflieger. Und dieser Ambulanzflieger hatte nachher auch noch extremste Turbulenzen. Und das war für mich tatsächlich noch schlimmer als der Hubschrauberabsturz, weil an den kann ich mich ja schon fast gar nicht erinnern. Und da habe ich halt auch wirklich einen richtigen Nervenzusammenbruch gehabt, weil man kommt gerade von einem Absturz und dann ist man wieder auf einmal in einem Flugzeug drin, was extreme Turbulenzen hat. Und das war halt auch nicht so ein sehr gut ausgestattetes Flugzeug für, ja, so Krankentransporte. Das wurde halt einfach schnell organisiert, damit wir nach Bali kommen. Das heißt, ich hatte keinen richtigen Stretcher mit einem Stiffneck an, um die Wirbelsäule und alles zu fixieren. Also ich lag wirklich nur auf so einer gelben Liege und ich bin da komplett hoch und runter gescheppert. Ich habe alles vollgekotzt in diesem Flugzeug. Ja, und dann bin ich im Bali-Krankenhaus aufgewacht. Die haben mich dementsprechend natürlich auch mit Morphium und sonst was dann ruhig gestellt. Ich hatte mehrere Wirbel an der Wirbelsäule gebrochen und die waren halt teilweise so untereinander, dass es zu einer Querschnittslähmung hätte führen können. Und durch den Aufprall ist halt auch mein ganzes Steißbein, also es war nicht mehr da, wo es hingehört, sagen wir es so. Ich wurde dann auch da operiert mit Schrauben und Versteifungen und alles. Und dann bin ich irgendwann wach geworden und dann hatten wir einfach noch ein richtig krasses Erdbeben in Bali im Krankenhaus. Und ich bin das von Deutschland wirklich nicht gewöhnt. Das war mein allererstes Erdbeben und es war halt wirklich krass. Wenn man gerade aus so einem traumatischen Erlebnis kommt, dann geht es ins nächste Traumatische, dann kommt wieder das nächste. Ja, und als wäre das nicht das Schlimmste gewesen, ich war ja dann über einen Monat auch noch in Asien im Krankenhaus, weil ich nicht transportfähig war, um nach Deutschland zu kommen. Zu diesem Zeitpunkt wusste aber noch niemand, dass ich eine Schraubenfehllage hatte. Das heißt, von 8 Schrauben waren 3 Schrauben im Spinalkanal. Und wenn ich mich aufgesetzt habe, haben die halt genau auf den Nerv gedrückt. Und ich weiß nicht, ob irgendjemand mal Nervenschmerzen hatte. Das ist richtig krass. Und von den Schmerzen bin ich halt bewusstlos geworden. Das heißt, ich wurde immer wieder nicht transportfähig geschrieben. Und im Endeffekt musste ich dann über einen Monat lang noch in diesem Krankenhaus in Bangkok sein. Und es ist schon krass, wenn du immer noch in Windeln da liegst. Du kannst dich nicht bewegen. Du hast das Gefühl, es wird auch irgendwie nicht besser. Und es ist auch keiner da, so von deinen Freunden, von deiner Familie, die dann mal dich besuchen kommen. Und wo ich dann später nach Deutschland gekommen bin, lag ich dann in Bergisch Gladbach im Krankenhaus. Und da hatte ich auch wieder ein ganz merkwürdiges Bauchgefühl. Und ich war schon vorher wach. Das war so um 4, 5 Uhr morgens. Und auf einmal ging die Tür auf und da stand ein Pfleger da und meinte, ja, ich weiß jetzt gar nicht, was ich sagen soll, aber das Krankenhaus brennt. Und direkt neben mir das Zimmer hat gebrannt. Und zwar lichterloh. Da kamen richtig schwarze Qualmschwaden raus. Und das ist schon krass. Und es ist ja wirklich eine Kette an Scheiße. Ich sag das jetzt einfach mal so. Und im Endeffekt, wenn man aber mal nach links und rechts schaut, man ist nicht die einzige Person, der Scheiße widerfährt. Weil ich hatte einen richtig guten Freund, der hat mich auch immer besucht, der ist auch zur Reha gekommen, der hat auch bei mir zu Hause geschlafen, der ist das allererste Mal mit mir ins Schwimmbad gefahren, um so ein bisschen wieder schwimmen zu gehen. Und das war richtig krass für mich, weil der ist in diesem Zeitpunkt, wo ich mich erholt habe, an einem Motorradunfall gestorben. Und ich war nachher dann bei seiner Beerdigung. Und das war halt auch ein sehr junger Mensch. Ich habe Rotz und Wasser geheult und ich hatte so einen richtigen Survivor-Guilt, weil ich dachte so, krass, du überlebst einfach einen Hubschrauberabsturz, ein Erdbeben, ein Feuer und der stirbt jetzt einfach wegen seinem scheiß Motorrad-Hobby. Und das ist auch nicht ein Einzelfall gewesen. Ich konnte ja ganz lange mich nicht bewegen. Das heißt, irgendwann muss man ja mal zum Friseur oder sonst was. Das heißt, auch aus der Nachbarschaft ist eine Bekannte gekommen, die hat mir dann mal die Haare geschnitten, weil ich aussah wie der letzte Möpf. Und dann hat sie noch so zu mir gesagt, ja, Luca, ich finde das ja richtig krass, dass du die ganze Welt bereist und ich finde das richtig toll, deine kleinen Abenteuer. Aber ich bin so froh, dass meine Kinder das nicht machen, weil ich hätte viel zu viel Angst, dass denen irgendwas passiert. Und ein paar Wochen später ist einfach ihre Tochter 5 Kilometer von zu Hause aus bei einem Autounfall gestorben. Da ist irgendjemand reingefahren, sie war Beifahrerin, das heißt auch nicht selbst irgendwie dran schuld. Und das hat mir auch nochmal gezeigt, klar kann man sich fragen, so hey, warum passiert mir das? Aber wenn man wirklich einfach mal nach links und rechts guckt, es kann jeden treffen und man könnte auch morgen einfach die Straße irgendwie überqueren und wird vom Bus überfahren. Also man sagt ja immer, ach ja, lebe dein Leben, man weiß ja nie, wann es zu Ende ist, aber es ist wirklich so. Also wenn ich seit Jahren denke, ach, das würde ich mal gerne machen, ich mache es einfach, wer weiß, was morgen ist. Und das kann ich auch nur jedem empfehlen. Ich glaube schon, dass es irgendwie was Größeres gibt. Das muss nicht unbedingt Gott sein. Ich kann auch nicht genau beschreiben, was es vielleicht ist. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass da was ist. Ich bin wirklich davon überzeugt, dass wenn Menschen sterben, was richtig schlimm ist, dass die einen trotzdem noch ein Stück weit begleiten und einem irgendwie die Kraft geben, die man halt einfach noch braucht, um weiterzukommen. Und da glaube ich ganz fest dran. Viele denken so, ja, dieser Hubschrauberabsturz, das ist das Schlimmste. Das waren auch die schlimmsten Schmerzen. Aber alles, was nachher kommt, die Reha, im Krankenhaus sein, diese Erholungsphase, das ist wo eigentlich das Schlimmste. Weil man da realisiert, boah, kacke, das kann ich ja gar nicht mehr. Oder hey, das funktioniert nicht mehr. Oder hey, das ist jetzt alles anders. Und das ist so eine Phase, die sollten auch Angehörige nicht unterschätzen, dass dann alles wieder in Ordnung ist. Da habe ich wirklich am meisten gekämpft. Und wo ich das zweite Mal in Deutschland operiert wurde, wurden eben die Schmerzmittel oder auch die Narkose auf mein Körpergewicht berechnet. Das haben die in meinem Fall auch alles richtig gemacht. Ich bin aber nachher frühzeitig wach geworden und ich habe dann auch alles mitbekommen. Die haben mir natürlich nachher nochmal neue Narkose gegeben, verabreicht. Aber ich konnte hören, was gesagt wird. Ich konnte die Bilder im Raum sehen und ich hatte die extremsten Schmerzen und das habe ich alles mitbekommen. Und ich habe dann nur noch geschrien, diese Piepsgeräte, an denen man angeschlossen ist, die sind alle ausgeschlagen. Und nachher kam dann eben der Anästhesist zu meinem Bett. Und dann hat er mir das halt erklärt, dass ich halt für so einen langen Zeitraum schon abhängig war von diesen Schmerzmitteln, dass ich deswegen früher wach geworden bin als geplant. Und für mich war das halt wieder dieses Gefühl, ich bin gefangen in meinem eigenen Körper. Ich kann hier nichts machen. Ich krieg zwar alles mit, aber du kannst hier nichts machen. Und dieser absolute Kontrollverlust, der mir immer und immer wieder die letzten Jahre passiert ist, das ist das Allerschlimmste für mich. Und das hat mich auch nachts nicht mehr schlafen lassen, vor allem mit dem Hintergedanken, dass ja auch tagtäglich gefühlt zu jeder Tageszeit etwas passiert ist. Und dann haben die auch zum allerersten Mal wirklich eine posttraumatische Belastungsstörung bei mir diagnostiziert. Und dann habe ich auch wirklich sehr schnell einen Platz bekommen. Das hat auch wirklich sehr geholfen. Ich kann es auch nur empfehlen. Und das Ding ist halt, wenn man einmal zur Therapie geht, da kommt auch meistens immer noch mehr raus. Also bei mir war es auch nicht nur der Hubschrauberabsturz, sondern warum ich eigentlich immer Fernweh habe, waren auch noch andere Gründe. Und deswegen, ich kann es nur empfehlen. Aber letztendlich habe ich trotzdem noch Trigger. Ich kann die auch nicht immer kontrollieren. Es ist viel, viel besser geworden, aber es ist auch kein Wunderheilmittel. Also vorher war ich total unbeschwert. Ich habe, egal bei was für einem Abenteuer, immer ja gesagt. Und nach dem Unfall habe ich gemerkt, dass ich viel vorsichtiger geworden bin. Es gab auch wirklich eine lange Zeit, wo ich mich gar nicht mehr aus dem Haus getraut habe, weil ich einfach immer Angst hatte, es passiert irgendwas. Und ich hatte Schwierigkeiten in dem Heilungsprozess irgendwie voranzukommen, weil ich immer dachte, du möchtest ja wieder die Person werden, die du vorher warst. Das wird aber nicht stattfinden. Man ist nie wieder die gleiche Person. Und nachdem ich das dann irgendwie akzeptieren konnte, dass ich jetzt einfach ein bisschen anders bin, geht's mir auch irgendwie besser damit. Und das kann ich auch nur empfehlen, dass man eben sich nicht an das alte Leben zurücksehnt, sondern einfach schaut, was gibt's denn jetzt für tolle Sachen, die vielleicht auch dadurch ermöglicht werden. Was mich natürlich immer ja wirklich ankotzt, ist halt nach Hilfe zu fragen, weil ich bin eigentlich eine sehr unabhängige Frau. Ich mache einfach alles selber. Aber irgendwann gewöhnt man sich dran, man findet auch neue Wege. Zum Beispiel, ich bin ja Taucherin und meine größte Angst war, dass ich nicht mehr ins Wasser kann. Und im Endeffekt musste ich halt echt umstellen. Ich habe die Flasche jetzt nicht mehr auf dem Rücken, sondern ich habe die jetzt an der Seite. Das nennt man Side Mount, weil es für mich einfach praktischer ist. Ich kann das Equipment im Wasser anziehen. Ich muss nur noch die Flasche dran klipsen. Mein Freund oder irgendjemand anders muss mir dann halt helfen, das Equipment zu tragen. Das ist viel, viel besser für mich. Ist natürlich eine große Umstellung, aber es geht. Und Tauchen ist halt für mich einfach das Wunderheilmittel für auch meine posttraumatische Belastungsstörung. Auch diese Unterwasseratmung, das bringt einen wirklich runter, dieses regelmäßige Atmen. Auch, dass man einfach mal keine allzu krassen Geräusche um sich hat. Unter Wasser ist ja alles so gedämpft. Das ist für mich echt meine eigene Therapie. Und da bin ich auch froh, dass ich das wieder machen kann. Was ich und meine Familie wirklich sehr emotional fanden, war, dass so viele Menschen aus der ganzen Welt gekommen sind, um mich zu besuchen oder mir geschrieben haben. Und da stand halt auch meine Mutter da und es waren irgendwie 20 Leute bei uns im Garten und haben gegrillt. Die kamen aus Amerika, aus Thailand, aus Australien, Neuseeland, keine Ahnung. Und die hat da gestanden und gesagt so, wow, das ist einfach phänomenal, dass man so einen Support hat, auch von den Leuten, denen man halt auf den Reisen begegnet ist. Und was mir noch ganz wichtig ist zu sagen, wenn man etwas Schlimmes erfährt, und vielleicht ist es auch nicht nur eine schlimme Sache, sondern mehrere schlimme Sachen, das hat man ja häufig, dass es auch wieder besser wird. Aber das ist ganz wichtig, dass es okay ist, nicht okay zu sein. Weil es gibt ganz oft Leute, das ist mir aufgefallen, die wollten halt immer nur sehen, dass ich strahle, dass ich ein Lächeln auf dem Gesicht habe. Aber zu den Zeitpunkten, da ging es mir auch einfach nicht gut. Und da ist es richtig toll, wenn man Menschen hat, wo man das auch zeigen kann. So, hey, mir geht's gerade wirklich nicht gut. Ich kann hier wirklich gerade mal alles rauslassen. Aber man sollte natürlich auch nicht irgendwie im Selbstmitleid versinken. Man muss auch dann wieder nach vorne schauen und sich kleine Ziele setzen. Man sollte die Ziele nicht zu groß, aber so kleine Schritte nach vorne, die bringen einen auch sehr viel weiter. Und wenn man dann zurückschaut, dann sieht man, was man alles geschafft hat. Das Schlimme ist, es ist immer noch nicht vorbei. Also ich muss von vorne anfangen, wo der Hubschrauber abgestürzt ist. Das ist ja, geht ja weltweit eigentlich, ist das von Interesse, weil das ist ja wie bei der Boeing. Wenn da ein technischer Defekt ist, muss das ja geklärt werden, warum dieser Hubschrauber abgestürzt ist. Es wurde halt direkt gesagt, ja, es war ein technischer Defekt. Und das Ding ist, ich bin ja selber Journalistin. Ich mache auch sehr viele Videos und Fotos. Und zufälligerweise hatte ich halt kurz vor dem Absturz meine GoPro nach vorne zum Nick gegeben, meinem Kumpel, dass der mal so einen Schwenker dreht. Einfach für einen Film, den ich schneiden wollte. Und das hat mir nachher den Arsch gerettet, weil wir darauf sehen konnten, dass 3 Lampen an waren, dass wir keinen Sprit mehr hatten. Und mit diesem Video konnte ich dann halt beweisen, hey Leute, ich weiß, warum wir abgestürzt sind. Das ist einfach Pilotenfehlverhalten gewesen. Der hätte viel früher eine Notlandung machen müssen, was er aber nicht eingeleitet hat. Dann waren die ganz schnell und haben halt gesagt, ja, bitte veröffentlicht das nicht und wir regeln das irgendwie außergerichtlich. Das war schon alles ganz merkwürdig. Und der Hubschrauber ist halt in Amerika hergestellt worden. Das heißt, dieser Hersteller hatte auch ein großes Interesse zu wissen, was denn los ist, weil sonst wird der ja dafür verantwortlich gemacht. So, und weil der Typ, der mir diesen Hubschrauberflug geschenkt hatte, der saß übrigens in einem anderen Hubschrauber mit seiner Familie, der hat dann gesagt, hey, ich bin Anwalt, ich weiß, dass das extrem krass sein wird, jetzt da überhaupt was zu holen an Schmerzensgeld oder auch an Kosten, weil ich konnte ja auch nicht mehr arbeiten für einen langen Zeitraum. würde er sich darum kümmern. Hat er auch gemacht, hat auch eine lange Zeit gedauert, bis die Helicopter Company überhaupt was gezahlt hat. Und das Problem ist aber, dass der Typ mir bis jetzt noch nicht das Geld gegeben hat, obwohl es schon seit mehreren Jahren auf seinem Account ist. Er hat mir eine Teilsumme bezahlt, aber nicht den Rest. Und jetzt kämpfe ich halt auch immer noch rechtlich gegen ihn an, wo man eigentlich denkt, das ist ja ein Freund, der hat das alles miterlebt. Und das ist halt für mich richtig schlimm, das hört einfach nicht auf. Ich kann einfach nicht mit dieser Geschichte abschließen. Das zieht sich jetzt schon seit Jahren. Ich kann da jetzt besser drüber reden, aber meistens dann kann ich anfangen zu heulen, weil das glaubt einem ja auch keiner mehr, was das einfach für ein Rattenschwanz an Scheiße ist. Ja, was ich auch vielleicht noch erwähnen sollte, ist, bei mir war ja wirklich die Geschichte, dass ich die ganze Zeit diese Fehllage der Schrauben hatte. Das heißt, es war ja wirklich etwas nicht in Ordnung. Ich war in 5 unterschiedlichen Einrichtungen und es hat keiner gemerkt. Und irgendwann nagt das ja auch an der eigenen Substanz, wenn man weiß, hier stimmt was nicht, ich kann mich nicht richtig bewegen und keiner glaubt mir das. Und ich habe auch da wieder gemerkt, dass man für sich selber einstehen muss. Und zwar, wenn man weiß, hier ist irgendwas nicht richtig, dass man dranbleibt und sagt, gut, dann suche ich mir jetzt einen anderen Arzt, dann suche ich mir jetzt ein anderes Krankenhaus, weil im Endeffekt, dadurch, dass ich das Krankenhaus gewechselt habe, ist das ja rausgekommen. Dann konnten die mich operieren und danach ging es mir so viel besser. Und das ist auch nochmal eine Nachricht an die Leute da draußen, dass es auch manchmal nicht nur 1 oder 2 Ärzte, sondern dass man vielleicht erst nach dem 5. Arzt dann wirklich die Diagnose bekommt und einem dann wirklich weitergeholfen wird. Und dass man wirklich für sich einstehen muss. Und ja, da bin ich auch einfach stolz auf mich, dass ich da die Nerven behalten habe und da bis zum Ende irgendwie gekämpft habe.
Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben. Alle Folgen in der ARD-Audiothek und auf vielen anderen Podcast-Plattformen. Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks.
Ich glaube, das Spannende an der Frage nach der Natur des Menschen ist eigentlich, ob das eine Frage ist, die man aus der Empirie heraus wertfrei beantworten kann.
Freunde der Weisheit, das philosophische Radio von WDR5 ist ein ziemlich einzigartiges Forum, in dem ich mit Philosophinnen und Philosophen über spannende Ideen und Thesen diskutiere.
Durch den Zeitdruck erfährt das Leben einen Teil seines Sinns.
Mein Name ist Jürgen Wiebeke und ich freue mich auf euch, denn auch unser Publikum kommt zu Wort. Also schreibt uns an philo@wdr.de.
Das gibt es in ganz vielen Bereichen, dass man gezwungen ist, nochmal ganz genau hinzuschauen, was man eigentlich sagen möchte mit diesen Begriffen.
Genau hinschauen auf Begriffe und Gedanken, das tun wir im philosophischen Radio von WDR5. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Komm, erhabene Göttin der weisen Gedanken.
Aber grübelt nicht zu viel.